Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Auch bei mir ist alles schön. Wie ist bei dir?
Ja, gut.
Ist immer viel los vorm Sommer.
Ja, es stapelt sich mal wieder alles, wie es so ist. Aber ich habe halt auch so schön viele Projekte hier bei mir im Garten, die ganz gut vorangehen. Also letzte Woche hier noch mit Minibagger durch die Gegend geheizt. Und an diesem Wochenende wird der Zaun gebaut. Und dann wird an einer Stelle, wo nichts wächst, weil da riesige hohe Kiefern drüber wachsen, wird mit Kunstrasen gearbeitet. Ja, der sieht mittlerweile sehr, sehr echt aus. Und ich bin gespannt, ob er so echt aussieht, dass es mir auch gefällt. Ich halte dich gerne auf dem Laufenden.
Das ist ja spannend. Und hast du den digital und in 3D geplant?
Ich habe ihn nicht in 3D geplant, weil der Anbieter online, wo es den Zaun gab, diese Möglichkeit nicht geboten hat. Aber ich hätte es getan, weil wenn wir im Garten und 3D-Plan sind, auch meine Bewässerungsplanung habe ich natürlich an einem digitalen Tool durchgeführt, um genau zu gucken, wo auf meinem Grundstück ist denn dann genug Wasserdruck, wie viele Kreisläufe brauche ich. Das mit einem Zettel und Stift und vielleicht noch mit einem Eimer und einer Gießkanne und einer Stoppuhr zu machen, um den Druck auszumessen, das wäre mir dann doch ein bisschen anstrengend gewesen.
Ja, und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema, ne? Denn 3D-gedruckte Häuser, Gebäude, die sich selbst überwachen und ganze Städte als digitale Zwillinge. Das klingt ein bisschen nach Science Fiction, aber genau das ist ja heute schon vielerorts Realität. Die Digitalisierung verändert gerade, wie wir Räume planen, bauen und erleben.
Genau, und das wirft natürlich eine Menge spannender Fragen auf. Wie geht das Ganze? Was ist eine Dampfmaschine? Welche Technologie steckt dahinter? Was heißt das konkret für die Arbeit zum Beispiel von Architektinnen und Architekten und Planerinnen und Planern? Und kann Technologie das Bauen wirklich nachhaltiger und auch smarter machen? Naja, ohne dass wir da den Menschen aus dem Blick verlieren.
Ja, und genau darüber sprechen wir in der heutigen Folge vom Ohr am Netz. Wir haben uns mit spannenden Gästen aus Architektur, Planung und Forschung unterhalten, die uns mitnehmen in die Welt von BIM, KI-gestütztem Design und datengetriebenen Städten.
Vorher gibt es aber wie immer erstmal Neues aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, wir hatten ja in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, dass Rechenzentren leider nicht bei einer Stromsteuersenkung der Bundesregierung mit einbezogen werden. Nun haben im Koalitionsausschuss auch noch einmal die Spitzen von Union und SPD darüber diskutiert und leider wurde dabei auch wieder keine Einigung erreicht. Laut Ergebnispapier des Koalitionsausschusses sollen weitere Entlastungsschritte erst folgen, sobald hierfür finanzielle Spielräume bestehen. Das heißt im Klartext, das Vorhaben ist auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben und Stand jetzt soll die Stromsteuer nur für das produzierende Gewerbe sowie für die Land- und Forstwirtschaft verringert werden, obwohl Union und SPD eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart hatten, die Stromsteuer für alle zu verringern. Das heißt also auch für Verbraucher, Verbraucherinnen und auch für Unternehmen, die eben nicht zum produzierenden Gewerbe zählen. Nicht besonders glücklich darüber sind natürlich die Mitglieder unserer Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen. Denn schon jetzt zählen die Stromkosten hierzulande ja zu den höchsten in ganz Europa und sind damit einfach nicht wettbewerbsfähig. Ja, aus Sicht der Betreiber des Ökosystems digitaler Infrastrukturen, das sind natürlich vor allem Rechenzentren, muss die Stromsteuersenkung für Rechenzentren also ganz klar kommen. Darum hat die Branche nun auch nochmal an die Bundesregierung appelliert, Betreiber hier schnellstmöglich zu entlasten. Außerdem schlägt die Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen eine deutschlandweite Rechenzentrenstrategie vor, um eben wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen wie Strom- und Netzanschlüsse zu schaffen. Und als Blaupause hierfür könnte vielleicht die vom Land Hessen angekündigte Rechenzentrenstrategie angesehen werden. Hessens Digitalministerin Christina Sinemus hatte ja bei einem Austausch mit Bundesdigitalminister Carsten Wildberger eine solche Strategie für ihr Land angekündigt und diese soll nun im engen Austausch mit der Branche entwickelt werden, was wir natürlich als Verband sehr begrüßen.
In den ersten Bundesländern sind schon Sommerferien. Passend zum Ferienstart teilen viele Familien ihre Urlaubserlebnisse auf Social Media, klar. Doch wie bewusst gehen sie dabei mit dem Schutz ihrer Kinder um? Eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag vom ECO zeigt, das Bewusstsein für Risiken wächst. Dennoch handeln viele immer noch zu sorglos. Nur 13% nutzen gezielt Privatsphäre-Einstellungen. Lediglich 5% machen bei geposteten Fotos die Gesichter ihrer Kinder unkenntlich und 8% verzichten gleich komplett auf Schutzmaßnahmen. Alexandra Koch-Skieber, Leiterin der ECO, Eco-Beschwerdestelle weist darauf hin, dass Eltern bedenken sollten, dass Urlaubsbilder im Netz nicht nur von Freundinnen und Freunden gesehen werden. Durch KI könnten sie leichter gefunden und in problematische Kontexte gestellt werden. Die Eco-Beschwerdestelle hat jetzt nochmal 5 Tipps für mehr Sicherheit beim Teilen von Urlaubsfotos veröffentlicht. Die packen wir natürlich auch in die Shownotes, aber hier sind sie nochmal kurz auf der Tonspur. Gesichter unkenntlich machen, zum Beispiel einfach mit so einem Smiley-Sticker obendrauf. Keine Fotos von Kindern in Badekleidung posten. Sichtbarkeit der Posts gezielt einschränken, also erstmal nachgucken, teile ich das jetzt mit allen oder eben nur mit meinen Freunden oder der Familie. Mit älteren Kindern über das Posten sprechen. Die fangen so ungefähr im Alter von 10, 11 mittlerweile mit dem Quatsch selber schon an, auch wenn sie es eigentlich noch gar nicht dürfen. Und problematische Inhalte sofort melden und eigenes Postingverhalten natürlich daraufhin auch immer überprüfen. Wie gesagt, die Tipps sind nochmal in den Shownotes. Gerne ausdrucken, mitnehmen und den Kindern auch unter die Nase halten.
Ja, das Rheinische Revier ist eine Region, die viele vermutlich immer noch mit dem Kohleabbau in Verbindung bringen. Heute steht es aber auch für den digitalen Strukturwandel, was zuletzt nochmal durch die angekündigten Milliardeninvestitionen von Microsoft für Rechenzentren in der Region bestätigt wurde. Nun gibt es weitere spannende KI-Entwicklungen in und für diese Region. Gemeinsam mit dem KI-Bundesverband initiiert ECO nämlich eines der ambitioniertesten europäischen Vorhaben für den Aufbau eines leistungsfähigen und rechtskonformen KI-Ökosystems. Geplant ist die Einrichtung eines Center for Sovereign AI, kurz CSAI, durch die Liam GmbH am Standort Hürth. Der Weg für die Beantragung konkreter Fördermittel aus dem STARK-Förderprogramm ist nun frei. Wie sollen Unternehmen konkret von dem Vorhaben profitieren? Das Projekt soll anwendungsbereite KI-Basismodelle verfügbar machen, die mit einem minimalen Aufwand von Unternehmen an ihre eigenen Daten und Geschäftsprozesse angepasst werden können und das Ganze eben rechtssicher, datensouverän und ohne Abhängigkeit von außereuropäischen Plattformanbietern. Ja, ein spannendes Meilensteinprojekt, das zeigt, wie die Digitalisierung Regionen, deren wirtschaftliche Strahlkraft etwas nachgelassen hat, die Möglichkeit gibt, sich als zukunftsfähige Wirtschafts- und Lebensräume neu zu positionieren. Und mehr Infos zum LEOM-Projekt gibt es natürlich auch auf der ECO-Website unter www.eco.de.
So, und damit kommen wir zum Thema der heutigen Folge vom Ohr am Netz, digital bauen. Was bedeutet das eigentlich, wenn Bits und Bytes plötzlich genauso wichtig werden wie Stahl und Beton?
Ja, ein zentrales Schlagwort, das man dabei immer wieder hört, ist BIM. Was heißt das überhaupt? Building Information Modeling. Dafür ist es die Abkürzung. Es klingt erstmal nach Software, ist aber eigentlich viel mehr. BIM ist eine digitale Arbeitsmethode, mit der ArchitektInnen, Ingenieurinnen und Bauunternehmen ein Gebäude als komplettes Datenmodell planen und begleiten können.
Ein gern genommenes Wort ist ja der digitale Zwilling. Das kann man sich hier ganz genauso vorstellen. Man hat einen digitalen Zwilling des neu zu bauenden Gebäudes und der enthält jetzt nicht nur einfach die Geometrie, also wie in so einem CAD-Programm, die 3D-Form, sondern auch alle anderen relevanten Informationen, zum Beispiel zu den Materialien, die verbaut wurden, zu den Kosten, die entstehen dabei, bis hin zu Zeitplänen und auch dem zukünftigen Energieverbrauch im Betrieb.
Ja, und das Spannende ist, mit BIM können alle Beteiligten gleichzeitig an diesem Modell arbeiten. Ja, also Änderungen werden sofort für alle sichtbar, Kollisionen früh erkannt und der gesamte Lebenszyklus des Gebäudes vom Entwurf bis zum späteren Betrieb kann schon in der Planungsphase simuliert werden. Und das fand ich ganz spannend, das sagt später auch nochmal unser Interviewgast. Das Ganze ist natürlich auch nachhaltig, weil wenn so ein Gebäude irgendwie in 50 Jahren oder so mal umgebaut oder restauriert werden muss, sind eben in BIM auch noch alle Informationen auch zu Materialien, die verbaut wurden und Methoden, die angewandt wurden, einfach vorhanden und damit kann man dann arbeiten.
Ja, das macht die ganze Sache deutlich transparenter, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht, gerade wenn man zum Beispiel zukünftig auch in Richtung Cradle to Cradle, also das Wiederverwenden ganzer Bauelemente aus Gebäuden nachdenkt. Man muss ja erst mal wissen, was steckt drin und vor allem, wo steckt das drin. Naja, und es führt aber auch zu völlig neuen Arbeitsweisen. Es ist halt nicht mehr der klassische Zeichentisch. Es geht eher so in so einen datengetriebenen Prozess, bei der eben Planung, Bau und Betrieb am Ende Hand in Hand gehen.
Ja, aber das ist natürlich auch nur ein Baustein der Digitalisierung im Bauwesen, was sonst noch alles dazugehört und wie das in der Praxis genau aussieht, dazu haben wir mit unseren Gästen gesprochen.
Ja, die spannende Frage ist ja, wie sieht die digitale Architektur eigentlich in der Praxis aus? Also der Arbeitsalltag, welche Kompetenzen brauchen die nächsten Generationen von Architektinnen und Architekten?
Im Gespräch.
Ja, wir starten heute mit einem spannenden Praxisblick. Armin Nemati ist Design Director beim renommierten Architekturbüro Henn. Das Büro realisiert international viel beachtete Projekte an der Schnittstelle von Architektur, Technologie und Forschung, darunter innovative Bürokomplexe, Forschungszentren und Produktionsstätten. Mit Armin Nemati spreche ich heute über den Einsatz von KI und digitalen Technologien im Entwurfsprozess und darüber, wie diese Werkzeuge neue gestalterische Möglichkeiten eröffnen und wo sie vielleicht auch noch an ihre Grenzen stoßen. Hallo, Herr Nemati.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich über digitale Technologie berichten kann.
Ja, Herr Nemati, HEN steht ja, ich habe es schon gesagt, für eine Verbindung aus Gestaltung, Technologie und Forschung. Können Sie uns das mal so ein bisschen anschaulich machen, vielleicht ein aktuelles Projekt benennen, bei dem eben digitale Technologien wie zum Beispiel KI eine zentrale Rolle bei Ihnen gespielt haben?
Man kann da eigentlich sagen, dass die meisten Projekte, die wir in der Architektur haben, alle mit digitalen Technologien arbeiten. Also das kann man gar nicht so direkt an einem Projekt festmachen. In Wahrheit sind in den letzten 10, 20 Jahren fast alle Architekturprojekte beeinflusst davon. Wir haben eigentlich immer einen digitalen Teil, der wesentlich stärker sich mit der Planung beschäftigt und der Visionsentwicklung und dann den analogen Teil, der dann wirklich die Umsetzung abbildet. Das heißt, es ist eigentlich eher die Frage, weniger welches Projekt das hat, sondern in welchen Bereichen der Projekte man diese Tools einsetzt. Mhm. Und da ist es im Wesentlichen die Vision, mit der wir arbeiten, die Umsetzung und dann eben auch natürlich das Ganze möglichst effizient zu gestalten.
Okay, in vielen Büros werden ja aktuell erste Experimente mit generativer KI auch durchgeführt, sei es zur Formfindung, Visualisierung oder eben auch als Ideengeber. Wie setzen Sie denn bei HEN solche Tools konkret ein und wo sehen Sie vielleicht auch große Potenziale oder vielleicht auch Risiken?
Also für uns ist es wahnsinnig wichtig, diese vielen Akteure zusammenzubringen. Ich glaube, man vergisst, wie viele Menschen eigentlich in der Zwischenzeit für diese großen Projekte zusammenarbeiten müssen. Und da ist eigentlich die Entwicklung von einer konkreten Vision, die auch zu verbildlichen, wahnsinnig wichtig. Das heißt, dieses Skizzieren, dieses Denken mit der Hand, die Lösung sozusagen in einer Zeichnung oder in einem Bild zu finden, das ist etwas, was für den späteren Prozess hilft, Menschen zusammen auf eine gemeinsame Reise zu schicken. Und die Reise geht bei der Architektur einfach relativ lang. Das sind 5, 6 Jahre leicht eine gewisse Projektdauer. Und da hilft es einfach, wenn man sich gemeinsam auf ein Bild verständigt. Wir verwenden da sehr viele generative Bildtools. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Paketen von Midjourney zu Flux, zu Kea. Also da gibt es verschiedene Softwaremöglichkeiten. Wir haben aber auch ein eigenes AI-Department, also seit 2 bis 3 Jahren sind dort in der Zwischenzeit schon fast 6 Personen, die konstant eigentlich nur sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Also in der Visionsgestaltung ganz, ganz wichtig. Und dann der zweite Teil ist einfach die Kommunikation. Wir müssen mit sehr, sehr vielen Menschen zusammen kommunizieren. Wir arbeiten in unterschiedlichen Ländern oft zusammen. Das wäre ohne digitale Technologien gar nicht möglich. Gerade in den großen Krankenhausprojekten zum Beispiel, die wir haben mit CF Möller zusammen, da sind wir immer eine AGE mit einem zweiten Büro, das in Dänemark sitzt. Das wäre gar nicht möglich, ohne ein BIM-Modell oder diese Datentools zusammenzuarbeiten. Das ist einfach wahnsinnig wichtig.
Okay, Sie sagen, das wäre gar nicht möglich, aber es gab ja vorher auch schon Großprojekte, sage ich mal, ne, die realisiert wurden, bevor jetzt digitale Technologien und speziell KI da waren. Wie haben Sie das denn da gemacht oder was wird eben jetzt konkret einfacher?
Ja, ich glaube, da spürt man dann eben diese Effizienz und auch diesen Durchsatz. Früher hat vielleicht ein Büro sowas als das Lebenswerk mal gemacht. In der Zwischenzeit macht ein Büro 20 Projekte parallel.
Okay.
Das heißt, die Teamgrößen sind wesentlich kleiner, die Möglichkeiten der Bearbeitung und der Qualität wesentlich höher, die Geschwindigkeit ist auch höher und das ist im Prinzip ein großer Vorteil auch von diesen Projekten, weil einfach die Kommunikation schneller, fehlerfreier, transparenter von allen Beteiligten geht, die Entscheidungsprozesse schneller funktionieren und daher, klar, das geht, das ging natürlich, aber ich glaube nicht in der Anzahl.
Vielleicht können Sie es ja mal so an einem Projekt, was Sie ja auch realisiert haben mit HEN, ein bisschen anschaulicher machen. Zum Beispiel Zalando Campus oder auch ein anderes Projekt Ihrer Wahl. Wie lief denn da der Entwurfsprozess? Wie muss man sich das vorstellen und wo werden da digitale Tools eingesetzt?
Arbeiten bei den meisten Projekten in so 3 Phasen. Es gibt zuerst mal wirklich diese konzeptionelle Phase, in der wir versuchen, die Aufgabenstellung mal zu verstehen, zu hinterfragen, Widersprüche zu erkennen. Da kommt sogar schon AI zum Einsatz, weil die AI ist wie ein zusätzlicher Akteur in dieser Gesprächsrunde und auch die kann natürlich Texte und dergleichen durchforsten und Widersprüche und Probleme erkennen. und mal aufzeigen. Wir diskutieren dann meistens in einem kleineren Kreis von auch Experten und Fachpartnern über diese Themen und auch unsere eigenen Vorschläge und legen dann die wesentlichen Parameter für einen Entwurf fest. Und die wollen wir lösen. Wo sind Fragestellungen, wo sind Probleme, die für uns ganz essentiell sind? Und daraus entwickeln wir das erste architektonische Konzept. Das ist eigentlich wirklich eine räumliche Lösung zu einer Fragestellung oder zu einem Problem. Mhm. Dann kommt der zweite Schritt, in dem wird dieses Konzept wirklich baubare, greifbare Architektur. Da wird ein Diagramm sozusagen oder eine abstrakte Skizze wirklich ein Haus. In dem Moment braucht man wesentlich präzisere Tools. Da geht es wirklich darum, wie ist das Raster, wie ist das Grid, wo kann man Kosten optimieren. Da ist weniger künstliche Intelligenz im Einsatz, vielmehr parametrische Tools, die man besser, präziser sozusagen abstimmen kann, verfeinern kann, weil da braucht man diese Fülle an Ergebnissen eigentlich gar nicht mehr. Und dann natürlich der letzte Schritt, wo aus diesem Datenmodell das Ganze auf die Baustelle gehen muss. Mhm. Und auch dort geht natürlich dieses ganze digitale Paket bis zu den einzelnen Bauarbeiten voran und wird konstant abgeglichen mit dem entsprechenden Modell. Und ich würde sagen, das Verhältnis von bis jetzt zumindest in unserem Arbeitsablauf, künstliche Intelligenz und relativ freies Entwerfen ist am Anfang sehr, sehr viel. Und am Ende verwandelt sich das immer mehr und mehr in maßgeschneiderte Werkzeuge, die wir brauchen, um dann wirklich eins zu eins die Umsetzung zu haben, genauso wie wir die haben wollen.
Sie haben jetzt gerade am Anfang gesagt, KI sitzt sozusagen mit am Tisch, wenn es auch gerade am Anfang noch so um die Vision, um den Entwurf geht. Gibt es Gebäude oder Wettbewerbsbeiträge, bei denen KI tatsächlich direkt architektonische Entscheidungen beeinflusst hat? Also zum Beispiel bei der Formfindung oder Optimierung von Raumfunktionen oder Nachhaltigkeit?
Ja, also ich glaube, es ist auch ganz richtig formuliert, wenn man sagt, beeinflusst. Das hat das nicht entschieden, aber es hat das mit Sicherheit beeinflusst. Es ist so, dass, wenn ich jetzt ganz konkret an das Bärensufer zum Beispiel denke bei uns, einen Beitrag für uns zu einer vertikalen Farm in Berlin, da war eigentlich das Spannende daran, dass ganz viele unterschiedliche Welten in diesem Entwurf aufeinandertreffen. Da gibt es einmal diese vertikale Farm, die hochautomatisiert ist, dann einen eigenen Forschungsbereich, Büroflächen, aber trotz alledem auch ein Gebäude, das von der Öffentlichkeit begehbar sein soll. Mhm. Also da kommen ganz viele Dinge zusammen, die sich vermischen und wir haben versucht, einfach ein Bild zu generieren, was denn die Atmosphäre, was denn das Gefühl eigentlich wirklich von diesem Ort sein soll. Und es ist konstant diskutiert. Und da war wirklich, muss man sagen, dieses ein Kommunikationswerkzeug für uns, indem wir es geschafft haben, eigentlich alle Akteure relativ schnell zu einem Einklang zu bringen. Und das, wie eingangs erwähnt, ist einfach das Wichtigste oft, was wir sehen für einen Projekterfolg. Wenn alle zusammen quasi in die gleiche Richtung ziehen können, dann entwickelt sich das meistens auch in den späteren Phasen gut. Mhm. Aber das ist sehr, sehr hilfreich. Gerade in Farben, Materialwahlen, ja, auch in gewisser Art und Weise Texturen, Licht, Atmosphäre. In diesen Dingen kann man sehr, sehr schnell in Echtzeit einfach diese Bilder generieren.
Ja, spannend. Jetzt ist ja häufig die Rede auch von digitalen Zwillingen oder BIM-Modellen. Wie helfen denn solche digitalen Zwillinge oder eben auch BIM-Modelle dabei, ja, so ganz komplexe Bauvorhaben effizient zu koordinieren, vom Entwurf bis zur Fertigstellung?
Ja, wir sprechen bei uns eigentlich meistens von BIM-Modellen, nicht so sehr von den digitalen Zwillingen. Und diese BIM-Modelle, die sind für uns im Prinzip der zentrale Datenpool, den wir haben. Also die begleiten uns wirklich durch alle Phasen von dem Projekt. Wir haben auch Wettbewerber meistens schon in BIM-Modellen begonnen und in gewissen Typologien, wie jetzt eben dem Gesundheitsbau, wäre das gar nicht anders möglich. Es geht einfach darum, eine Grundlage zu schaffen, auf dem alle Beteiligten und alle Akteure zugreifen können. Das betrifft die Planung, das betrifft die Kosten, das betrifft die Zeit. Alle Themen bündeln sich dort zusammen. Und das ist eigentlich ein großer Vorteil für uns. Es erleichtert einfach die Kommunikation, aber auch das Generieren von Plänen. Man kann ja aus diesem Datenpool dann auch alle entsprechenden Dinge sozusagen extrahieren, seien es Zeichnungen oder Tabellen, die man haben will. Und das macht einen einfach sehr, sehr schnell reaktionsfähig. Man kann Kollisionen testen, man kann da ganz weit ins Detail hinein einsteigen, ja, bis zu jeder Türklinke. Und das ist im Prinzip die große Stärke. Und wir haben das auch wirklich von dem ersten Entwurf bis zur Baustelle in einem, das ist dann dieser Zalux Viewer, in dem auch alle Fachplaner zusammenarbeiten können, immer kultiviert aus.
Das ist dann wahrscheinlich auch der große Vorteil, wenn es eben um so Projekte geht, die über Jahre gehen, ne? Also sozusagen so eine Langzeitplanung zu haben und so einen Pool, eine Plattform zu haben, in der eben alle arbeiten können, richtig?
Ja, Das ist es. Das ist wirklich so ein Gedächtnis. Und die Langzeitprojekte, wie gesagt, man unterschätzt ja. Die Architekturprojekte dauern gerade diese Großprojekte wirklich lange. Die Chance, dass das Team wechselt, also jemanden zu finden, der überhaupt die ganze Projektdauer wirklich begleitet, ist gar nicht so leicht. Und man kann natürlich dann auch in diesem digitalen Gedächtnis das Warum manchmal besser nachvollziehen, wieso gewisse Entscheidungen waren, weil man in der Zeit auch zurückgehen kann und nachvollziehen kann, wie ist das eigentlich geplant gewesen, wie ist das genutzt gewesen, was waren die Ideen für diese Änderungen. Man kann es einfach nachvollziehen. Und sie sind ja auch in Wahrheit wichtig, sagen wir mal, für die zukünftigen Generationen in dem Sinn hinaus, weil es eine Möglichkeit bietet, auf die Materialien und eine gewisse Datenbank zu erfassen von den bestehenden Gebäuden. Also in dem Moment, wo mal irgendwann dieses Gebäude in 40, 50 Jahren rückgebaut, umgebaut, verändert werden soll, ist das ja ein riesiger Materialspeicher, der über so ein BIM-Modell für die nachfolgenden Generationen wesentlich besser erschließbar ist, als wie für uns jetzt in diesen alten zweidimensionalen Zeichnungen, wo man sich mühsam überlegen muss, was ist das Material, was sind die Bauteile, wo sind Schadstoffe und all diese Dinge.
Wenn Sie mal so zurückblicken, gab es ein Projekt, bei dem digitale Tools vielleicht ganz überraschend neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet haben, die Sie vielleicht so rein analog gar nicht unbedingt entdeckt hätten oder gehabt hätten?
Also ich würde jetzt sagen, so diese eine große bahnbrechende Überraschung oder so, in dem Sinn das eher selten. Ne? Dass diese große Überraschung, die kommt eher selten vor.
Okay.
Was aber schon wirklich wichtig ist, und das darf man nicht unterschätzen, die KI und diese neuen Tools erweitern wirklich die bestehenden Ideen und sie provozieren einen. Ja, und genau dieses Spiel und dieser Dialog, das ist eigentlich das, was das Ganze interessant macht. Also die liefert manchmal fehlerhafte Sachen, aber die sind vielleicht doch auch charmant an gewissen Punkten in der Lösung. Nicht ganz zutreffend, aber zwingen einen selber dazu, das eigene, sage ich mal, präziser zu formulieren.
Mhm.
Und dadurch sind die natürlich ein kritischer Teil geworden, den ich persönlich jetzt nicht missen will. Und was natürlich auch wichtig ist bei den Tools, sie helfen manchmal, komplexe Geometrien oder komplexe Vorschläge, die man auch hat, doch relativ leicht umsetzbar zu machen.
Ja. Wie gehen Sie denn bei Hen mit der Frage um, wo uns Technologie wirklich hilft und wo es vielleicht aber auch immer noch so diesen klassischen architektonischen Instinkt, also den menschlichen Aspekt da drin braucht?
Also wir investieren ganz, ganz viel Zeit, um wirklich diese Widersprüche und diese Herausforderungen am Anfang in Mensch, in Gruppen zu diskutieren, zu überlegen und zu lösen. Und diese ganzen Technologien, die es gibt, die werden eingesetzt, wenn wir wissen, was wir lösen wollen. Also da gibt es quasi immer ein Problem und dazu gibt es eine passende Technologie. Und ich glaube, das Gefährliche bei diesen Technologien oder was manchmal eine gewisse Falle sein kann, ist, dass man einfach sehr viele Technologien hat. Man hat jetzt vielleicht gar nicht unbedingt ein Problem, man will das jetzt, sagen wir mal, ausprobieren, ja, und mal sehen, wie das funktioniert. Und es ist nicht zielgerichtet eingesetzt. Für uns sind all diese Sachen schlicht und ergreifend einfach Tools, um dem architektonischen Instinkt zu helfen. Das heißt, das ist eher, das ist kein mehr oder weniger, das ist einfach nur ein Hilfsmittel. Ja, ein Hilfsmittel, was dort funktioniert, aber schon mehr als es bis dato, sage ich mal, mit einer normalen Google-Suche oder ähnlichen Dingen.
Mhm.
Ich glaube, was das ganz gut sozusagen zeigen kann oder wo man das ganz gut versteht, ist, wenn man sich die fertigen Gebäude ansieht. Also wenn wir jetzt ein Gebäude nehmen, wie zum Beispiel die Tauberphilharmonie im Bikersheim von uns, das ist ein Konzerthaus, relativ schlicht, einfacher, solitär, ein Holz-Hybridbau, ganz klassisch von der Architektur, aber in Wahrheit ein hochgradig digitales Gebäude, weil darin ein Konzertsaal ist. Der konstant simuliert, konstant überprüft worden ist, Echo-Optimierungen, jeder Winkel, jeder Scheibe, jedes Material, jede Oberfläche ist im Vorfeld eigentlich schon komplett durchgespielt worden, bevor das Gebäude in den Bau gegangen ist. Und da kommen diese zwei Elemente, glaube ich, ganz gut zusammen, wo man sieht, das eine ist wirklich klassisch Architektur, Instinkt, Gefühl, wie geht man mit einer gewissen Poesie oder mit einer gewissen Haltung in die Projekte hinein und dann ganz klare digitale Technologien zur Simulation, Analysen und dergleichen.
Jetzt ist es ja so, viele junge Architekten, Architektinnen wachsen heute natürlich ganz selbstverständlich mit diesen digitalen Tools auf. Was würden Sie denn sagen, welche Kompetenzen oder auch Denkweisen braucht denn der Architekt oder die Architektin von morgen und wie verändert sich durch diese Technologien vielleicht auch das Selbstverständnis ihres Berufs?
Also ich würde jedem auf alle Fälle eine große Portion Neugierde mitgeben.
Mhm.
Ich glaube, das Tolle bei der Architektur ist, dass die Aufgaben wirklich alle immer in gewisser Art und Weise neu sind und jedes Gebäude in sich ein eigener Prototyp ist. Und diese Neugierde muss man sich bewahren. Ich glaube, diese Technologien können durchaus dazu verleiten, dass man sich vielleicht manchmal die Arbeit einfach macht, einmal etwas entwickelt, um es dann möglichst oft anzuwenden.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine gewisse Falle. Also diese Neugier, immer neu zu denken und offen zu sein für diese Technologien, das ist, glaube ich, wichtig. Und zu verstehen, dass man in der Architektur sehr, sehr stark mit der Kommunikation zu tun hat von vielen verschiedenen Akteuren und sich einfach nicht auf eine Sache konzentrieren soll. Das ist, glaube ich, nach wie vor wichtig für alle, die dort sind. Das ist eine übergeordnete Maßnahme, die zwischen Naturwissenschaften und zwischen Sozialwissenschaften in gewisser Art und Weise vermitteln muss. Und diese Fähigkeit, die muss man sich bewahren. Es ist eben nicht nur Planung, Digitales und AI und Algorithmen, es ist einfach sehr, sehr menschlich. Mhm. Es ist sehr, sehr menschlich und wir bewerten Architektur am Ende des Tages an dem fertig gebauten Gebäude und der Akzeptanz der Menschen.
Jetzt wollte ich Sie zum Schluss eigentlich fragen, ob es so ein Gebäude gibt, das für Sie persönlich so sinnbildlich für digitale Architektur steht. Vielleicht eins, das Sie selbst mitgestaltet haben. Aber das ist jetzt vielleicht schon diese Philharmonie, die Sie vorhin genannt haben, oder? Oder gibt es noch eins?
Das wäre eines, aber ich habe ja eher Schwierigkeiten mit dem Begriff digitale Architektur, weil Architektur für mich nicht digital ist.
Ja,
also daher, ich kann eigentlich gar nicht so einfach die Frage beantworten mit einem Gebäude, weil es sind alle gebaut. Ja, klar, das Konzerthaus oder die meisten Projekte von uns, die umgesetzt worden sind, die sind für mich interessant, aber wie gesagt, digitale Architektur kenne ich jetzt bei uns in dem Sinn nicht.
Okay. Ja. Denken Sie, dass digitale Technologien in Zukunft noch eine größere Rolle spielen werden in der Architektur?
Absolut.
Gerade die KI-Entwicklung ist ja gerade erst am Anfang.
Absolut, absolut. Ja. Also die Technologie begleitet die Architektur die ganze Zeit. Ja, also auch in meiner Lebzeit, sage ich mal, ich habe noch von Hand gezeichnet.
Ja, ja.
Es kam relativ schnell BIM, es kam relativ schnell AI. Da gibt es ganz viele Technologien, da muss man dabei sein und die haben ganz viele Vorteile. Aber man darf ihnen sozusagen nicht den Driver Seat übergeben. Ja, ich glaube, das ist einfach das Wichtige. Man muss den Fokus behalten bei der Architektur, dass es wirklich um das Thema Mensch, Gesellschaft und wirklich physisch gebauten Raum geht.
Ja.
Und da ist es halt spannend zu sehen, wie eben gesellschaftliche Entwicklungen dann auch eben die Architektur beeinflussen. Stichwort Industriegesellschaft, Wissensgesellschaft und ähnliche Sachen.
Ja, digitale Technologien wie zum Beispiel KI werden schon in vielen Architekturprojekten, eigentlich in allen Architekturprojekten eingesetzt, an ganz verschiedenen Stellen von der Vision und dem Entwurf bis zur Baustelle. Sie bringen Akteure in Großprojekten besser zusammen, erleichtern Kommunikation und machen Großprojekte effizienter und schneller. Das habe ich mitgenommen aus dem Gespräch mit Armin Nemati von Henn. Ich habe aber auch mitgenommen, dass digitale Technologien in der Architektur ganz einfach natürlich in erster Linie Tools sind und an keiner Stelle architektonisches Können und den menschlichen Instinkt für Gebäude ersetzen können. Herzlichen Dank für diese Einblicke und das Gespräch, Herr Nemati.
Dankeschön.
Das ist schon echt abgefahren, wie digitale Tools jetzt nicht nur die Planung vereinfachen und auch verdeutlichen, sondern auf einmal auch ganz neue gestalterische Möglichkeiten eröffnen.
Ja, und dabei spielen natürlich nicht nur Design, Software oder 3D-Modelle eine Rolle, sondern auch riesige Datenmengen. Und wie immer, wenn Daten im Spiel sind, stellt sich natürlich sofort auch die Frage nach Datenschutz und Verantwortung.
Und genau darüber habe ich mit unserem zweiten Gast gesprochen, mit Ursula Suri.
Im Gespräch.
Jetzt gehen wir dahin, wo Bits und Beton aufeinandertreffen, genauer gesagt ins digitale Herz der Bauwirtschaft. Ursula Suri ist Expertin für digitales Bauen und eine der profiliertesten Stimmen, wenn es um die digitale Transformation im Bauwesen geht. Sie beschäftigt sich mit Fragen rund um Datenethik, Standardisierung und die ganz praktischen Herausforderungen auf dem Weg zur digitalen Baustelle. Wir sind sehr froh, dass sie Zeit für uns hat. Herzlich willkommen im Ohr am Netz. Hallo Frau Suri.
Guten Tag.
Frau Suri, warum ist BIM, also Building Information Modeling, für Sie mehr als einfach nur ein Tool, sondern so eine Art Schlüssel zur digitalen Bauwende?
Weil hier jetzt verschiedene Disziplinen zusammenkommen und die Leute auf dem Bau sich mit neuen Themen auseinandersetzen müssen. Also eigentlich nicht neue Themen, es sind alte Themen, aber die neuen Tools sehr viel helfen, um diese Anliegen auch eben abdecken zu können.
Sie sind ja Profi. Was ist denn so Ihr Eindruck aktuell? Wie, ich sag mal, digital affin sind denn die Menschen auf dem Bau im Jahr 2025?
Also mein Eindruck ist, dass es große Unterschiede gibt. Es gibt solche, die sind sehr affin und setzen schon sehr viel ein. Und das beginnt eigentlich über den ganzen Lifecycle eines Gebäudes. Und es gibt solche, die sind halt noch etwas traditioneller unterwegs. Und ich denke, genau in diesem Feld auch der Medienbrüche oder der unterschiedlichen Verständnisse und damit verknüpft auch der unterschiedlichen Kompetenzen gibt es sicher noch länger Herausforderungen.
Gucken wir mal, was passiert, wenn die Bauprozesse datengetrieben werden. Welche Chancen eröffnen sich ganz konkret und wo lauern eventuell Risiken, wie zum Beispiel beim Datenschutz oder der Datenqualität?
Also die Chancen sind meines Erachtens oder könnten dort sein, dass wir wirklich über den ganzen Lifecycle eine optimale Dokumentation haben, aller relevanten für das Gebäude und auch natürlich das ganze Grundstück aller relevanten Informationen, sowohl öffentlich-rechtliche als auch zum Beispiel die ganzen Wärmethemen, also die Umweltthemen, bis hin zu kleinsten Fragen, wo gehen welche Leitungen durch. Hier ist dann auch die Herausforderung, wer ist jeweils verantwortlich für diese Dokumentation und auch dann die Archivierung und in welchen Tools läuft das ab. Wenn Sie den Datenschutz ansprechen, dann gibt es da ganz schöne Beispiele, aber dann vielleicht eher beim Betrieb eines großen Gebäudes, eines Areals. In einem Areal gibt es ganz spannende Anwendungen, wo man eben die verschiedenen BenutzerInnen, MieterInnen, EigentümerInnen sowohl durch das ganze Areal führen und begleiten, aber auch unterstützen kann beim Wohnen bis hin zu Maintenance-Fragen von irgendwelchen White Goods oder so. Und da kann man natürlich über Kombinationen doch einiges herausfinden, über die Personen auch Profile erstellen und da könnte es dann wieder heikel werden. Sicher könnte das spannend sein, weil die Arealbetreiber, ist immer die Frage, wer ist das dann, könnten natürlich sich sagen, ah, da kann ich noch spezielle Services anbieten. Auf der anderen Seite stellt sich dann die Frage, ja, wo gehen die Daten hin? Wo werden die gehalten? Und wer hat eigentlich subjektiv den Eindruck, er sei hier Data Owner, also er könne über diese Daten auch mitbestimmen. Wir haben da auch darin verflochten öffentlich-rechtliche Anbieter, ich denke die Energieanbieter, das wären solche, die dann diese Smart Meter installieren beispielsweise und ablesen. Und die dürfen oder müssen das, haben eine gesetzliche Grundlage. Und sobald sie weitergehen darüber hinaus, was eben sehr attraktiv sein kann, für die Benutzenden wie auch für die Anbietenden, muss man sich wieder diese ganzen Datenüberlegungen machen. Und was einfach ein Thema ist und eine Herausforderung, die jetzt größer wird und die man sich immer bewusster wird, das ist die Security. Dass je gescheiter das Gebäude wird, je mehr das Gebäude oder Gebäudeteile miteinander in Kommunikation stehen, merkt man, dass auch diese Installationen eben gehackt werden können, dass das auch ein Problem sein kann. Und je größer oder bedeutender das Gebäude wird, und ich spreche jetzt Gebäude, in dem vielleicht systemrelevante Organisationen wie Spitäler drin sind, umso wichtiger ist es, dass man dort eben auch genügend Aufmerksamkeit hat und nicht nur in der ERP-Software, sondern eben auch in dem ganzen Rundherum. Das erscheint mir sehr wichtig.
Also man muss es ganzheitlich denken, nicht nur für den Bau selber und für das Gebäude an sich als Hülle, sondern eben auch für alles, was später darin passieren soll. Gucken wir doch mal ein bisschen auf das Thema Standardisierung der digitalen Prozesse, weil es macht natürlich total Sinn, wenn man die Gebäude nachher auch miteinander vergleichen kann. Gerade wenn man sich später überlegt, Rückbau, vielleicht Cradle-to-Cradle, Verwendung von ganzen Elementen. Da wäre es doch toll, wenn die Daten miteinander vergleichbar wären. Wo stehen wir denn bei der Standardisierung aktuell?
Also meines Wissens ist das wirklich eine große Herausforderung und man versucht, es gibt auch Projekte mitfinanziert vom Staat, man versucht die Standardisierung zu unterstützen, weil wir aber noch viele hardwarenahe Komponenten haben, ist die Standardisierung dort nicht oder noch nicht so weit, wie man das möchte. Und man versucht oder versuchte das jetzt mit einem Software-Layer eben irgendwie in einer Form zu verbessern. Ja. Zu verbessern. Aber ich denke, dass das bleibt eine Herausforderung, und zwar eben international ist diese Herausforderung. Wir haben sie ja nur schon beim Stecker, etwas ganz Simples, oder bei den verschiedenen Stecken, bringen wir das irgendwie nicht hin.
Wenn wir jetzt nochmal auf BIM gucken, also auf dieses Building Information Modeling System, das ist ja im Endeffekt eine Software, die macht aus so einem Gebäude, ich sag's mal ganz billig, eigentlich eine gläserne Ansicht. Das heißt, ich kann in jede Wand gucken, ich kann jede Leitung sehen, alle Gewerke können alles sehen. Also der Elektriker sieht, wo liegen die Wasserleitungen und umgekehrt und so weiter und so fort. Wäre das schon was, sage ich mal, was international dafür sorgt, dass es eben auch interoperabel, wenn nicht sogar kompatibel ist, wenn alle sozusagen mit BIM arbeiten würden?
Ich könnte mir vorstellen, aber es müsste auch immer dasselbe Produkt sein. Und dass dieses Produkt eben die Leute steuert. Also Steuerung des Verhaltens und auch gewisser Anwendungen über ein Tool, ja. Aber dann müsste natürlich von der Hardware-Seite auch das zur Verfügung stehen. Das wären dann ja eher die Planer, die diese Konzepte erstellen, die Leitungen legen und so weiter. Und dann müsste der nächste Schritt, die Übersetzung in die Hardware, die müsste auch erfolgen. Ja. Vielleicht ein Start, ja.
Wie lässt sich denn jetzt die fortschreitende Digitalisierung wirklich in die Bauwirtschaft integrieren? Also steht in Zukunft der Elektriker mit einem Tablet vor der Wand und sagt, okay, da muss ich hin, oder wie stellen Sie sich das vor?
Ja, das stelle ich mir eigentlich ungefähr so vor. Es ist tatsächlich so, dass natürlich mit den Ausbildungen, den Weiterbildungen, die jetzt stattfinden, also die neuen Berufslehren, das wird immer, wie soll ich sagen, immer digitaler natürlich. Die Inhalte werden immer größer in den Ausbildungen. Und es gibt tatsächlich auch für die Weiterbildungen eine immer größere Nachfrage, sowohl bei den Berufsverbänden als auch bei den verschiedenen Weiterbildungsanbietern, in diese Richtung eben sich da schlau zu machen, damit man eben, vor allem wenn man noch jünger ist, den Anschluss nicht verliert.
Dann gucken wir jetzt mal gemeinsam so 10 Jahre in die Zukunft, Frau Suri. Wie sieht für Sie das digitale Bauen um 2035 aus? Welche Rolle spielen da Mensch, Maschine und Moral?
Also da sage ich jetzt mal meine Traumvision. Ob das dann so aussieht, werden wir sehen. Meine Traumvision wäre wirklich, dass wenn ich jetzt als Bauherrin etwas bauen möchte, dass ich durchgängig von allen, also wenn ich jetzt mit allen separat verhandle, also nicht einen Generalunternehmer habe, dass alle dieselben oder die kompatible Produkte verwenden und ich alles im selben Format, in einem Format, das ich dann bei mir auch habe und portabel ist, dass ich alle Informationen so bekomme, weil ich bezahle ja dafür. Und damit auch dann zu anderen Handwerken, Unternehmen gehen könnte und die das auch verstehen. Und ich so dann für mein Gebäude eine Dokumentation habe über den Lifecycle und in Varianten. Und das auch jetzt dann noch 10, 20 Jahre später noch lesen kann und die anderen das auch lesen können. Also dass auch die ganze Archivierung der Daten und Wiederlesbarkeit auch durchgängig machbar ist. Und dann auch, wenn ich halt wechseln muss, vielleicht irgendwelche, eine Renovation ansteht, irgendetwas ausgewechselt werden muss, dass auch da die Standards wirklich dann funktionieren. Das Beispiel der Küche in den Sinn, dass wir die Euronorm haben und die Schweizer Norm, die einfach etwas schmaler ist bei den Küchengeräten. Das ist auch heute, das ist wirklich schwierig.
Also, es ist noch viel zu tun, um auch das Bauwesen zu digitalisieren. Wie es gehen kann und wo wir da schon stehen, das durften wir erfahren von Ursula Suri. Sie ist Expertin für digitales Bauen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Und ja, gucken wir mal, ne, wo wir in 10 Jahren stehen und ob wir dann wirklich schon die ersten richtig digitalen Gebäude haben, die wir auch in 20 Jahren noch so lesen können, dass wir sie wieder rückbauen können. Weil darum geht es ja am Ende. Wir wollen ja alle nachhaltiger werden. Vielen Dank.
Danke vielmals.
Es wird also deutlich, Digitalisierung bietet im Bauwesen wirklich riesige Chancen für effizientere Prozesse, vor allem auch für mehr Nachhaltigkeit und sogar für völlig neue Formen der Architektur.
Ja, aber sie bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich, zum Beispiel in Bezug auf Datensicherheit, ethische Fragen und die Notwendigkeit, dass alle Beteiligten mit den neuen Technologien eben auch umgehen können.
Ja, und die Frage ist auch, inwieweit ist denn da, ich sag mal, der Privatanwender irgendwann schon mit drinne mit bei? Also ich kann mich erinnern, als so die ersten 3D-Raumdesigner-Programme, das war, glaube ich, noch zu guten alten Windows 3.1-Zeiten auf den Markt kam, habe ich versucht, mein zukünftiges Jugendzimmer damit mal zu gestalten. Und das hat schon ganz gut geklappt. Aber Sidonie, wenn du jetzt heute ein Haus bauen würdest, würdest du die Möglichkeit nutzen, das ganze Ding quasi in 3D schon mal vorzubauen und mal durchzulaufen und zu gucken, wie es aussehen kann?
Ja, also ich habe ja das Glück, mit einem Architekten zusammen zu sein. Insofern erübrigt sich die Frage für mich ein bisschen, weil der würde das sicherlich alles ganz professionell machen. Ich finde die Idee auf jeden Fall schon spannend. Ja klar, dass man durch digitale Technologien eben die Möglichkeit hat, am Bildschirm schon mal zu sehen, wie es denn dann später aussehen soll. Ja klar.
Und das Geile bei BIM ist ja, wenn es richtig gemacht ist, dann hast du ja quasi auch jede einzelne Wand wie so ein, wie so ein Schnittmuster. Was bedeutet, wenn du später irgendwann mal was an die Wand schrauben willst, dann könntest du theoretisch in die Datei gucken und würdest da genau sehen, wo geht denn jetzt eigentlich das Wasserrohr lang und wo ist das Kabel? Und das hilft natürlich nachher auch im Betrieb und im Drinwohnen ungemein. Also ich finde es geil und freue mich riesig drauf.
Ja, das hätte ich hier im Altbau tatsächlich ab und zu gerne mal, ja. Ja,
alleine schon zu wissen, ist das eine richtige Decke oder ist das bloß
genau.
Stroh? Wa?
Kann ich da einen Nagel reinhauen oder besser nicht?
Also ja, aber hält ist halt die Frage.
Genau.
So, ihr Lieben, wir machen eine kleine Sommerpause. Ja, nicht traurig sein, genießt den Sommer. Wir machen das auch mal, schütteln unsere Köpfe neu durch, haben schon eine tolle Themensammlung, sind also, übernächste Folge wieder sofort am Start. Wenn ihr Sehnsucht und Entzugserscheinungen habt, hört euch gerne nochmal die ein oder andere Folge an, die wir in den letzten Jahren für euch aufgenommen haben. Viele der Themen sind weiterhin brandaktuell, also insofern viel Spaß beim Hören.
Ja, und ansonsten ab ins Freibad und die Sommerferien genießen oder das Ohr am Netz einfach im Freibad hören.
Das ist geil.
Schön.
Das macht mal schön. Wir fragen das ab. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, schönen Sommer. Ciao, Sidonie, mach's gut.
Ciao.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.